Der Predigttext steht im zweiten Buch Mose im Kapitel 34, die Verse 29 bis 35 und ist überschrieben: Der Glanz auf Moses Angesicht. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden.
Als wir Ende der 90er nach Minden zogen, Kerstin und ich, da war eines der ersten besonderen Ereignisse, das ich in dieser Zeit erlebt habe, der Kongress der Promise Keepers in Siegen. Und die Promise Keeper waren so eine reine Männerveranstaltung und sie hatten sich auf die Fahne geschrieben, so ein gottgefälliges Leben zu leben und das Gott zu versprechen und ja, wie richtige Männer versprechen auch zu halten. Die deutsche Version, das ist im Grunde das Original, ist so ein, ja, auch aus den USA rübergeschwappt und wie immer auch sehr professionell vermarktet. Und diese deutsche Version war nicht so martialisch wie das Original, wo es so der Anspruch war, dass man seine Versprechen Gott gegenüber bis zum letzten Blutstropfen vor dem Feind verteidigt, sondern da ging es ein bisschen anders zu, so sehr deutsch und sehr theologisch korrekt, wo man eben auch dann immer wieder anmerkte, dass es ja nicht unsere Versprechen sind und unsere Entschlossenheit und unsere Kraft, worauf es ankommt, sondern dass Gott das alles schenkt. Aber man wollte sich trotzdem ein bisschen Mühe geben, kann ja nicht schaden. Und so stand ich dort mit vielen hundert Männern und ich war in dieser Gemeinde noch so unvernetzt, ich habe mich da ganz allein auf den Weg gemacht, obwohl ich mit anderen hätte mitfahren können und stand dann da mit hunderten von Männern in dieser Halle und wir sangen aus vollem Hals diese ganzen tollen Lieder, begleitet von Lothar Kosse und Martin Pepper. Und es gab tolle Ansprachen, die Tränen liefen und ja, Gott so wirklich wie zum Greifen nahe. Und dann allein im Auto auf dem Heimweg grölte ich dann alle diese Lieder vor mich hin, die wir tagsüber gesungen hatten. Und ich schwor mir, dass ich jetzt endlich ernst machen würde mit meinem Glauben. Und ja, so leben würde, wie Gott das möchte. Und dass ich es ihm zeigen würde, dem Widersacher und dem altbösen Feind, wo der Hammer hängt. Und als ich nach Hause kam, und so war das auch in ähnlichen Veranstaltungen, die später erlebt habe, dann sagte mir meine Frau manchmal so, dass sie an mir feststellte, dass was anders war, ich vielleicht, ja, dass irgendwas ausstrahlte, ein bisschen mehr Freude oder Frieden oder Liebe oder sowas, was natürlich bei jemandem wie mir, der immer mit so einem bierernsten Gesicht rumläuft, gefühlt, auch sofort auffällt. Ob dieser Zustand jetzt länger angehalten hat als ein, zwei Tage, weiß ich nicht. Unsere Mädchen waren noch klein und ich hatte einen anstrengenden Job mit vielen Dienstreisen und der Mann hat ja auch noch seinen Haushalt und so. Der Mose, die Lona vorgelesen hat, und der mit diesen beiden Tafeln vom Berg Gottes zurückkam, der hatte auch eine Begegnung mit Gott gehabt, und da war meinen Siegen sicherlich im Vergleich eher so homöopathisch dosiert. Mose hatte 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes verbracht. Und Gott gab ihm Anweisungen und Gebote und dokumentierte die auf eben diesen Tafeln. Und als Mose dann zurückkam vom Berg, da erschreckten seine Leute vor ihm, vor einem Glanz, einem Strahlen, das von seinem Gesicht ausging, was offensichtlich eine Nachwirkung war von seiner Begegnung mit Gott. Interessanterweise finden die das gar nicht angenehm, was er ausstrahlt. Kann es sein, dass Menschen, die Gottes Glanz und Gottes Licht ausstrahlen, auf andere Menschen beängstigend wirken? Dass die vielleicht das Gefühl haben, in dieser besonderen Beleuchtung irgendwie nicht vorteilhaft auszusehen? Oder liegt es eher an der ziemlich schrecklichen Vorgeschichte von dem, was wir gelesen haben? Jedenfalls muss Mose diesen Leuten erstmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit sie sich trauen, zu ihm zu kommen und er all das erzählen kann, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Bei flüchtigem Lesen scheint das so, als würde Mose sein Gesicht bedecken, um die Menschen zu schützen vor diesem Glanz. Aber wenn man genauer liest, ist es nicht so, sondern er legt diese Decke erst hinterher auf sein Gesicht. Auch dann, wenn er, was er regelmäßig tut, in dieses Zelt der Begegnung geht, um dort mit Gott zu sprechen, also im Grunde so ein transportierbares Heiligtum, was das Volk mit sich führte, auch dann war es so, dass er diese Bedeckung auf sein Gesicht tat, nachdem er mit den Leuten geredet hatte. Sie sahen den Glanz von seinem Gesicht. Es gibt unter den Fachleuten keine Einigkeit darüber, was das mit dieser Decke auf sich hat. Und ich habe im Kopf statt Decke eher so Tücher, die man sich um den Kopf wickelt, so wie man das vielleicht von Fotos von irgendwelchen Wüstenbewohnern kennt. Auch Paulus spricht von genau diesem Text im 2. Korintherbrief. Aber ehrlich, das macht es auch nicht einfacher. Auch wenn man annehmen kann, dass Paulus sicherlich an der ursprünglichen Bedeutung da näher dran war als alle Ausleger von heute. Und ich als Amateurtheologe will das gar nicht erst versuchen. Aber ich möchte eine mögliche Deutung bringen, die von meiner Frau kommt, die sich nämlich gefragt hat, kann es sein, dass der Mose, dass ihm das alles zu viel war und dass er sich einfach so ein bisschen verschanzen musste, so hinter diesen Tüchern, so wie ein Heranwachsender, wie man es öfter sieht, so die Kapuze von seinem Hoodie so tief ins Gesicht zieht, dass ihn keiner mehr angucken kann. Finde ich nicht unplausibel. Aber was ich hier festhalten möchte für uns ist, dass es eben die Begegnung mit Gott war, mit seiner Gegenwart und seinem Glanz, die sich da in Moses Gesicht widerspiegelt, so wie der Mond eben das Licht der Sonne widerspiegelt und die Nacht ein kleines bisschen heller macht. Und das ist schon eine ziemlich beeindruckende Geschichte, wie stark und greifbar, fast schon bedrohlich offensichtlich für die Leute, die Begegnung mit Gott sich in einem Menschen widerspiegeln kann. Aber ich finde, so richtig spannend wird diese Geschichte erst, wenn man schaut, was bisher geschah. Diese Tafeln, die der Mose von dem Berg zurückbringt, sind ja nicht die ersten ihrer Art. Diese ersten, die sind auch aus einer Begegnung mit Gott entstanden, die hatte Mose aber in einem cholerischen Anfall zertrümmert. Grund: Mose war ja relativ lange weg bei Gott, auch bei diesem ersten Mal. Und seine Leute wurden nervös, ob es sich womöglich mit ihrem neuen Gott, also mit ihrem Gott und ihrem neuen Anführer schon erledigt hatte. Und sie fingen an, mit Hilfe von Aaron, dem Bruder von Mose, aus Goldschmuck ein
eine Gottesstatue zu basteln, die wie ein Kalb aussah. Und diese Statue, diese Figur haben sie dann zum Zentrum ihrer Anbetung gemacht und ihrer Opfer und offensichtlich auch, das hörte man bis auf den Berg hoch, zu einer lautstarken Feier und einer ausschweifenden Feier. Es gibt Bibelübersetzungen, da steht drin, dass das auch sexuelle Ausschweifung war, aber ich habe das so verstanden, dass es eigentlich, man muss es eher hineinlesen als herauslesen. Und was dann folgt, ist ein Blutbad. 3000 Menschen werden getötet, angeordnet von Mose und ausgeführt von den Priestern. Ich lese nirgends, dass der Befehl dafür von Gott kam und ich lese auch nirgends, dass es Gott gefallen hat. Man könnte meinen, dass dieser Mose ein ernsthaftes Problem mit seiner Impulskontrolle hat. Was er ja schon angedeutet hat, als er damals diesen ägyptischen Wachmann erschlug. Und viel später, Mose war schon alt, hat Gott ihm ja verwehrt, dass er selbst in dieses Land gehen darf, in das er Israel geführt hat, weil er sich Gott gegenüber so ein paar Dinge hat zu Schulden kommen lassen. Vielleicht, weiß ich nicht, stand ja dieser Punkt auch auf der Liste. Und das ist so einer von mehreren Bibeltexten, die ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Ich möchte die nicht morgens in meiner stillen Zeit zur Erbauung lesen. Ich möchte davon auch nicht meinem Arbeitskollegen erzählen, um ihn auf die Bibel neugierig zu machen. Ich weiß es einfach nicht. Ich möchte aber trotzdem diese Texte ernst nehmen und als etwas nehmen, was ja sehr alt ist, was von Gott kommt und wogegen unsere Gesetzes- und Moral- und Wertvorstellungen, die sich ja auch verändern, so klein sind. Ich möchte es einfach ernst nehmen. Das sind drastische Ereignisse. Und dagegen steht die drastische Gnade Gottes. Mose bittet Gott um Vergebung für das Volk, interessanterweise nicht für seine Bluttat. Er bittet um Vergebung dafür, dass sich dieses Volk so schnell von Gott abgewandt hat und diesem selbstgebastelten Gott zugewandt hat. Daraufhin sagt Gott zu, dass er bei seinem Versprechen bleibt, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen versprochen hat, aber er kündigt eine Strafe an. Aus meiner Sicht eine ziemlich milde Strafe. Er sagt nämlich, ich werde euch selbst nicht mehr begleiten, sondern ich werde einen Engel mit euch schicken. Es könnte sein, dass ich euch sonst vernichte. Ein interessanter Zusammenhang, oder? Zusammenhang zwischen Vergebung und Strafe. In unserer Denke schließt sich das meistens aus, oder? Dort nicht. Und übrigens, diese Strafe hat er ihnen später dann doch noch erlassen und geht mit ihnen. Und was ich im Blick auf diese ganze Vorgeschichte, auf den Text, den wir heute gelesen haben, so spannend finde, ist, dass ja bevor dieser Mose also das zweite Mal mit den zweiten Tafeln vom Berg kommt, jeder so ziemlich alles vor die Wand gefahren hat. Das Volk, so quasi im vorauseilenden Ungehorsam, hat seine frisch geschworene Treue Gott gegenüber über Bord geworfen. Und Mose hat zumindest nach unseren Maßstäben heute eine unfassbar große Straftat begangen, ein unfassbar riesiges Verbrechen, Anstiftung zum Mord in 3000 Fällen. Und da scheint dieser eine Totschlag an dem Ägypter gar nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Mose, der taucht ja in den biblischen Texten zum ersten Mal auf als Säugling und hat nicht mal einen Namen. Und wenn man das liest, was so in seinem Leben war, hat man das Gefühl, der hatte gar keinen Plan und wurde so von den Lebensumständen hin und her geschubst, bis zu dem Moment, wo Gott ihm den Auftrag gibt, Israel aus Ägypten zu führen. Und selbst da wehrt er sich mit Händen und Füßen, bis Gott zornig wird. Wie kann das sein, dass Gott diese Menschen ausgewählt hat für seinen Plan, für seine Geschichte. Und wie ist es möglich, dass Gott zu Mose sagen kann, du stehst in meiner Gunst? Diese wenig rühmlichen Geschichten über die Sünde von Israel und von Mose sind aber gute Nachrichten für uns. Und in den Nachrichten in einfacher Sprache würde es wahrscheinlich heißen, Sünde ist das, was zwischen uns und zwischen Gott steht. Unsere Sünden und unsere Gewalttaten sind sicherlich ein bisschen subtiler als die von damals, aber sie sind da. Und sie stehen zwischen uns und Gott. Und sie stehen zwischen uns untereinander. Und dennoch, genau wie damals, geht Gott immer wieder auf uns zu, einfach weil seine Liebe ihn dazu treibt. Und selbst wenn wir alles Geschirr zerschlagen haben und alle Steintafeln, ist das für ihn nicht das Ende seiner Liebe und es ist auch nicht das Ende seiner Sehnsucht, mit uns zusammen zu sein. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Weihnachten gefeiert haben. Und zwar, dass wir gefeiert haben, dass Gott sich in Jesus auf uns, zu uns Menschen auf den Weg gemacht hat, weil wir Menschen auf unserem Weg zu Gott schon auf den ersten Metern scheitern. Ich habe den Eindruck gewonnen, man muss gar nicht so weit warten, so lange warten bis zu den Evangelien und diesen Geschichten über Jesus, sondern dass man hier schon sehen kann, dass Gott sich schon immer und immer wieder auf den Weg gemacht hat zu seinen Menschen. Es gibt für ihn keinen anderen Weg. Begegnung mit Gott macht eigentlich nur einer möglich, Gott selbst. Aber da bleiben jetzt noch diese beiden Tafeln. Die haben ja diesmal diesen zweiten Abstieg überlebt. Und es bleibt, dass Gott etwas von uns erwartet, dass er Ansprüche an uns hat, dass er eine Antwort von uns will auf sein Liebesangebot. Und fühlt sich es nicht vielleicht auf Dauer auch irgendwie unrichtig an, wenn man sich ausschließlich auf die Gnade Gottes verlässt und wie gehabt weitermacht? Für einige Menschen schon. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass es immer wieder christliche Traditionen gegeben hat, die viel Nachdruck darauf gelegt haben, Gottes Gebote einzuhalten und Sünde zu vermeiden. Und im Einzelfall vielleicht gar nicht mal ohne Erfolg. Aber wir kennen vermutlich alle viele Geschichten aus der nackten Lebensrealität, die davon erzählen, wie der starre Blick auf Gebote und ich sag mal, der Versuch, Sünde zu umgehen, zu vermeiden, letztlich mittendrin endet in der Sünde, in Härte, in Lieblosigkeit, in Selbstgerechtigkeit, vielleicht auch in Ausschweifung, wenn sich dann erschöpfte Disziplin plötzlich Luft macht. Klingt ziemlich aussichtslos, oder? Aber wenn die Sünde schon so groß und stark ist, dass wir sie nicht aufhalten können, vielleicht können wir, wie bei diesen Kampfsportarten, so aus dem Körpergewicht und aus dem Impuls des Gegners, vielleicht können wir das ja zu unserem Vorteil nutzen. Denn die Sünde hat ja noch ganz andere Auswirkungen, als dass uns vielleicht eines Tages ein Strafbescheid ins Haus flattert. Sünde macht Beziehungen kaputt. Sünde nimmt uns Hoffnung. Sünde macht depressiv. Und sie kann uns dazu bringen, dass wir an uns selbst leiden. Und das kann uns ganz schön auf die Matte drücken. Und vielleicht, nein, nicht vielleicht, das muss nicht so bleiben. Die Sünde ist unsere einzige Hoffnung. Das sagt Barbara Brown Taylor in ihrem Buch Speaking of Sin, also Reden über die Sünde. Die ist eine anglikanische Priesterin, die in Georgia lebt. Und das klingt ziemlich provokant, oder? Die Sünde ist unsere einzige Hoffnung. Und was sie damit meint, ist, dass schon die Erkenntnis, dass etwas falsch ist, der erste Schritt ist, auf dem Weg etwas in Ordnung zu bringen. Die Auswirkung von Sünde, die belastet uns, quält uns, macht uns irgendwann müde. Und genau das kann zum Antrieb für uns werden, uns nach Gott zu sehen, gute Entscheidungen zu treffen, auch die Steintafeln wieder in den Blick zu nehmen und uns auf den Weg zu machen, zu ihm hin. Nicht damit wir seine Gnade nicht mehr brauchen, sondern als Antwort auf seine Liebe. Unsere Antwort in Liebe zu ihm. Und die Frau Taylor schreibt noch, es beginnt mit der Entscheidung zur Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung untereinander. Es beginnt mit der Entscheidung zur Beziehung zurückzukehren. Unseren von Gott gegebenen Platz in der Gemeinschaft zu akzeptieren und einen Lebensstil zu wählen, der mehr Leben für alle Mitglieder dieser Gemeinschaft bedeutet. Zur Beziehung zurückkehren. Und jedes Mal, wenn wir uns von der Wucht unserer Sünde treiben lassen, in Gottes Nähe zu gehen, uns auf den Weg zu ihm zu machen, weil es uns einfach zu sehr quält, dann bleibt etwas von seinem Licht und seinem Glanz als kleiner Schimmer an uns haften. Vielleicht nicht so hell wie der Mond in der Sonne oder wie Mose in Gottes Licht. Wir müssen auch nicht die hellste Kerze auf Gottes großer Torte sein. Aber wir wissen alle, dass das kleinste Lichtlein tiefe Finsternis durchdringen kann und ein bisschen Hoffnung geben kann und Wärme und Licht. Und das kann eine Botschaft sein, dass wir nicht alleine sind mit uns, sondern dass Gott da ist, dauernd bei uns ist und in unser Leben hineinscheinen will. Amen.